Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 37 eures Lieblingspodcasts Berufsjugendlich. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Jendrik.
Und wir haben euch heute auch wieder eine bunte Auswahl an jugendpolitisch relevanten Themen mitgebracht und schauen aber wie gehabt immer erstmal auf die vergangenen 2 Wochen zurück und erzählen euch so ein bisschen aus unserem bunten jugendpolitischen Leben in der Bahn, im Auto, in Tagungshäusern, wo wir gerade so unterwegs sind, um uns für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Jendrik, was war denn bei dir so los?
Ja, ich bin jetzt gerade wieder in Essen und das ist gar nicht so gewöhnlich für die letzten 2 Wochen gewesen, denn ich war sehr viel unterwegs. Über allem steht sicherlich der DJHT, über den wir auch noch ausführlicher sprechen. Danach war ich erstmal platt. Ich brauchte 2 Tage Pause. Ich musste auch Sachen absagen, weil die Energie einfach nicht mehr gereicht hat dazu. Und dann gab es so ein bisschen Büroarbeit, kleinere Sachen, eine Einführung 2er Mitarbeitenden in den Jugendverband, in unsere Geschäftsstelle. Das haben wir sehr feierlich gemacht. Da kamen viele Leute, eine schöne Kontaktfläche, auch sich mal so ein bisschen selber zu feiern. Das kommt ja auch manchmal zu kurz irgendwie in der ganzen Arbeit. Das war wirklich schön. Und wir hatten ein Fachteam Außenvertretung, wo ich meinen KollegInnen das Unperfekthaus zeigen durfte. Und das kam sehr gut an. Und es freut mich natürlich immer, wenn Menschen gerne nach Essen kommen. Anna, wie war es denn bei dir?
Ja, ich war nach dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag DJHT erstmal krank und bin auch jetzt immer noch so ein bisschen kränklich, aber da spielt auch sicher irgendwie gerade noch Erschöpfung und so eine Rolle. Bin auf dem Wege der Besserung und war vergangene Woche dann schon in Wuppertal bei einem Fachtag und habe dort die U18 bzw. U16-Wahlen vorgestellt und mich ehrlich gesagt auf einem Podium sitzend etwas darüber gewundert, dass die rechtlichen Argumente, warum wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten müssen, so abgetan wurden von Jugendarbeiterinnen. Ich habe da insgesamt gerade eine sehr große Irritation darüber, dass eigentlich rechtlich alles oder sehr vieles sehr, sehr klar ist und wir trotzdem immer wieder merken, dass Jugendarbeit in so einem vorauseilenden Gehorsam aus Ängsten, aus Einschüchterung irgendwie Schritte zurück macht. Und ja, da mache ich mir gerade viele Gedanken drüber. Kommt jetzt auch demnächst noch mal was auf Instagram dazu. Und dann wurde ich, und darüber freue ich mich sehr, einstimmig wiedergewählt zur Beisitzerin bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das ist ein Ehrenamt. Ich werde da delegiert durch den Deutschen Bundesjugendring. Und das ist total aufregend, weil es ein wichtiges Ehrenamt ist, weil es um Fragen geht, wie junge Menschen vor gefährlichen Inhalten, unter anderem aus dem Bereich Rechtsextremismus, geschützt werden können. Und genau, da freue ich mich, dass ich das nochmal 3 Jahre für den Deutschen Bundesjugendring machen darf. Und ich arbeite gerade an einem neuen Projekt, einem anderen Podcast. Ich werde hier nicht untreu, aber ich kann es noch nicht so ganz verraten. Aber bald gibt es auf jeden Fall mehr dazu. Und da waren die 2 Wochen auch echt schon pickepacke voll.
Auf jeden Fall bewegende Dinge dabei und ich bin gespannt, was du mit dem neuen Projekt auch bewegen wirst. Und was uns beide ja in den vergangenen Wochen bewegt hat, ist der jetzt schon mehrfach erwähnte Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag, der in Leipzig stattgefunden hat. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen. Los geht's! Alle 3 bis 4 Jahre trifft sich das Who is Who des Kinder- und Jugendhilfe beim Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag. Das ist ja der größte Fachkongress dieser Art in Europa, ist mir da auch nochmal bewusst geworden, als das bei der Begrüßung gesagt wurde. Und das ist wirklich groß. Über 30.000 Menschen sind wohl 2025 zusammengekommen. Wir beide, Anna, waren 2 davon und ganz viele HörerInnen von uns auch, die wir dort getroffen haben. Fachkräfte, Träger, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und auch junge Menschen selber waren dabei. Es war irgendwie eine spannende Mischung aus Fachkongress und Fachmesse mit Workshops, mit Diskussionen, mit Panels, über 300 AusstellerInnen in der Messehalle 2 mit allem, was die Jugendhilfe so bewegt. Austausch, Vernetzung, Weiterbildung und, das haben wir an vielen Stellen auch gesehen, Haltung und Haltung zeigen. Dazu passt, dass über allem das Thema stand, Demokratie durch Teilhabe verwirklichen, Teilhabe für junge Menschen, für Gerechtigkeit, Demokratiebildung, Ausbau Kinder-Jugendbeteiligung, das, was wir ja auch hier immer sagen und wie man eben diese Themen entsprechend umsetzt. Fachkräftemangel natürlich auch, Digitalisierung, Kinderrechte war dabei. Veranstaltet wird das Ganze von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ mit ganz vielen Mitgliedsorganisationen aus der freien und öffentlichen Jugendhilfe. Und ich habe das mal genannt, von A wie AWO bis Z wie Zirkuspädagogik war gefühlt alles dabei. Also ein buntes Potpourri, das hat wirklich Spaß gemacht.
Das hat ganz großen Spaß gemacht und eröffnet wird, würde ich sagen, traditionell der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag von der aktuellen Bundesjugendministerin. Und jetzt ganz frisch im Amt, aber schon in Leipzig dabei, war auch die neue Bundesjugendministerin Karin Prien, die eine vielbeachtete Rede gehalten hat, die ich fand die sehr interessant. Also, ne, die ist noch nicht lange im Amt, haben wir auch in der vergangenen Folge darüber gesprochen, aber einen ganz wichtigen Satz direkt zu Beginn. Ich glaube, es war ihr erster fachlicher oder strategischer Satz, den sie sagte. Hat mich aufhorchen lassen. Ich zitiere: Kinder- und Jugendpolitik wird einer der Schwerpunkte dieser neuen Bundesregierung sein. Also da horchte ich auf und dachte so, huch, also das ist hoffentlich dann auch mehr als ein Lippenbekenntnis. Ich hoffe, es ist tatsächlich eher ein starkes Signal und übrigens auch ein klarer Auftrag an die Politik, endlich mehr zu investieren in Beteiligung, in Strukturen, in Personal. Es saß ja auch der Ministerpräsident aus Sachsen auf dem Podium, der viel von so blühenden Jugendhilfelandschaften sprach und ich immer so dachte, ich glaube, das entspricht nicht ganz der Realität der Kürzungen, die wir gerade überall in Sachsen erleben. Sagen wir nachher noch mal was dazu. Aber ich freue mich natürlich, dass die Ministerin gerade in ihren ersten Amtstagen schon so viele jugendpolitische Termine auf dem Schirm hat.
Wir haben uns in der Vorbereitung gedacht, wie gehen wir eigentlich daran an den DJT und würden gerne mal teilen, was hat denn uns besonders gut gefallen, was war vielleicht auch eher ein Lowlight, um euch da mal so ein bisschen mitzunehmen. Vielleicht könnt ihr da andocken und beim Hören auch mal selber überlegen, wenn ihr da wart, was war denn für mich eigentlich ein Highlight und ein Lowlight. Und deswegen, Anna, die erste Frage, was hat dir denn eigentlich besonders gut gefallen?
Also wirklich von Sekunde eins an Menschen treffen. Ich bin ja in sehr vielen, sehr unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs und auch schon sehr lange. Das heißt, ich habe einfach Menschen getroffen, die ich seit 25 Jahren teilweise kenne, noch so aus so ehrenamtlichen Zeiten, bis zu Menschen, mit denen ich jetzt auch erst in den kommenden Monaten zusammenarbeiten werde. Viel gequatscht, darum war die Stimme danach auch so ruiniert, viel irgendwie Limo getrunken und ganz viel Neues kennengelernt, aber eben auch sich an Altes erinnert. Und ja, es ist eben doch auch, ich weiß, das böse Wort ist doch auch ein Klassentreffen, weil wir sind untereinander sehr vernetzt und ich fand das super cool.
Ich kann da total mitgehen. Vor allem habe ich Menschen getroffen, die ich bisher nur online kannte. Also Leute, wo ich LinkedIn-Beiträge gelesen habe, die ich von Instagram kannte, die bei uns im Podcast schon gesprochen haben, aber die ich noch nie getroffen habe. Und dann habe ich dann gedacht, ah, du bist das. Ja, stimmt. Ja, die Stimme kommt mir bekannt vor. Das war spannend. Ich fand aber auch so einfache Sachen wie das Messegelände mit dieser Glashalle in Leipzig. Ich finde das einfach unglaublich schön. So hell, so einladend. Ich fand, es waren kurze Wege, auch wenn ich das zum Beispiel mal mit dem Kirchentag in Hannover vergleiche. Man konnte wirklich überall gut entspannt hingehen und die Menschen an den Messeständen und grundsätzlich, aber da ist es mir besonders aufgefallen, waren so freundlich und wertschätzend und es war einfach überall so eine Art von guter Laune da, dass man jetzt hier wieder zusammen ist. Hat ja auch fast 8 Jahre nicht stattgefunden, ne? Wegen der Pandemie auch.
Ja, genau. Aber gab es denn auch irgendwas, was du nicht so gelungen fandest? Irgendwie ein Lowlight oder so?
Ja, da muss ich schon sagen, das Programm, also man konnte sich auf der Homepage irgendwie eine Art von Programm zusammenstellen, aber ich hatte da teilweise gar keine Lust danach zu suchen, weil das irgendwie auch mit der Filterfunktion und mit der Übersichtlichkeit nicht so richtig gut war. Es gab ja auch keine App, wo ich mir denke, so eine große Veranstaltung in der riesigen, also in der Größe europaweit, warum gibt es da keine App, wo man filtern kann, was läuft jetzt gerade und so weiter. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und tatsächlich war jetzt kein Lowlight, aber den Abend der Begegnung in der Bastei fand ich ein bisschen anstrengend, weil groß, sehr laut. Man musste immer, wenn man einmal rausgegangen ist, weite Wege nehmen, um wieder zu dem Ort zu kommen, wo man war. Lag aber vielleicht auch daran, dass mein Akku zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei 100% war. Das war mein Lowlight. Wie ist es bei dir?
Ja, ich war beim Abend der Begegnung nicht dabei, weil da schon meine Stimme und mein Kreislauf, das ging irgendwie alles nicht mehr so richtig. Und ich habe aber auch von vielen Menschen gehört, wie unzufrieden sie mit dieser Situation war, weil es gab mehrere Locations und das war mit dem Essen wohl alles nicht so glücklich. Und ich würde sagen, viele Leute freuen sich einfach am allermeisten auf diesen Abend der Begegnung, weil man da so ein bisschen locker lassen kann und irgendwie informell sich vernetzen kann. Ich glaube, das lief nicht so gut. Mein Lowlight ist tatsächlich auch die Unübersichtlichkeit des Programms. Wir hatten beim Bundeskongress Kinder- und Jugendarbeit eine App, die ich total super fand, die sehr übersichtlich war, obwohl es waren weniger Veranstaltungen, klar, aber das hätte dem DOTT total gut getan. Ich war da ein bisschen Lost und wünsche mir das für die Zukunft. Also das ist ja eigentlich, finde ich, State of the Art für sowas. Morgen beginnt die Republika hier in Berlin. Die haben seit Jahren eine App. Der Bundeskongress hat eine App. Ich würde sagen, in 4 Jahren beim nächsten DOTT muss irgendwie eine App drin sein.
Jetzt sind wir beide ja schon sehr tief auch in der Materie drin, nicht überall, aber in ganz großen Teilen. Gab es denn noch was Neues für dich? Hattest du so ein Aha-Erlebnis?
Ich gebe zu, als ich das Programm mal in Gänze durchgescrollt hatte, noch vor der Veranstaltung, dachte ich so, also vieles kenne ich einfach schon. Und viele Rednerinnen habe ich auch schon mal gehört. Und gerade, ne, wenn man breit aufgestellt ist, dann ist so die Frage, wo ist das Neue oder wo sind Themen, über die ich sonst nicht so viel nachdenke? Und darum habe ich versucht, mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich sonst nicht so viel zusammenarbeite oder zu tun habe. Unter anderem aus dem Bereich der Hilfen zur Erziehung, HZE und dem ASD, also der Allgemeine Soziale Dienst im Jugendamt und so ein bisschen Kita, weil das sind jetzt drei Bereiche, in denen kenne ich mich schon aus. Aber auf dem DOTT waren da einfach super viele interessante Menschen und Stände und auch so kurze Lightning Talks, unter anderem zum Thema Schuldistanz, fand ich total interessant. Da habe ich noch mal richtig was dazugelernt.
Ich hatte gar nicht so das richtige Aha-Erlebnis. Ich habe mich einfach gefreut, dass in den Gesprächen, die ich hatte, auch mit Playern, wo man jetzt nicht unbedingt direkt auf eine jugendpolitische Perspektive vermutet, dass sie das Thema durchaus auf dem Schirm hatten und sagen, ja, die Perspektive ist uns wichtig. Also es gab viele schöne Momente, Jugendpolitik irgendwie auch als Querschnittsthema, ne, was ja lange irgendwie eine Vision war und sicherlich immer noch ganz viel Luft nach oben hat. Aber ich habe so gedacht, ja, wir sind da auf einem guten Weg und es bricht sich so langsam Bahn, dass das wichtig ist, überfällig ist und wir da auch mitgehen müssen. Und das fand ich einfach ziemlich schön. Ich habe aber grundsätzlich bei dem DJT auch gemerkt, in der Vorbereitung und auch, dass ich nachher so kaputt war, das geht mir oft bei Großveranstaltungen so, dass ich mir so ein bisschen Druck mache, okay, mit wem muss ich reden oder möchte ich reden, welche Veranstaltung möchte ich besuchen, welchen Impact möchte ich vielleicht auch selber geben, wie viel Output nehme ich auch mit, auch für meine eigenen Strukturen, die mir das ja auch letztlich finanzieren, da entsprechend hinzufahren. Also ich hatte irgendwie Erwartungen an mich. Das hat sich dann irgendwann gelegt, aber ich möchte da auch für die Zukunft noch mehr sagen, nee, einfach hingehen und mal schauen, was kann sich da auch entsprechend ergeben in diesen Netzwerken. Ich fand es cool, auch Teil der SGB 8 Ultras zu sein. Ja, das wirst du ja auch nochmal erwähnen mit einem T-Shirt, das unseren Podcast da auch entsprechend promoten kann und viele Kolleginnen auch aus alten Arbeitsfeldern zu treffen. Aber wie gesagt, Anna, danach war ich total durch. Ich war echt wirklich kaputt, brauchte das Wochenende zum Generieren, war dann auch regenerieren, war 8 Tage unterwegs. Und bin jetzt gerade, glaube ich, an so einem Punkt, wo ich die Eindrücke mal sortiere, sammle und Kontakte, die ich da geknüpft habe, nochmal aufnehmen werde.
Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich habe hier auf dem Schreibtisch vor mir einen ganzen Stapel mit Visitenkärtchen von Menschen, die ich auf dem DJT getroffen habe, neu kennengelernt habe und muss da jetzt auch mal ein bisschen sortieren und so jetzt langsam rangehen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass der DJT mich so eingesaugt hat und nach 3 Tagen wieder ausgespuckt hat. Ich habe mich riesig über die vielen Begegnungen gefreut, Menschen, die mich angesprochen haben. Gebe aber auch zu, und es ärgert mich so ein bisschen, dass mir vieles durchgegangen ist, weil es einfach so viel war und so viel gleichzeitig. In 4 Jahren dann wieder, würde ich sagen. Was mich wirklich komplett überrascht hat und richtig aus den Socken gehauen hat, die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, AGJ, hat ein Bilderbuch herausgegeben. Einerseits als Pixi-Bücher, die man gratis am Stand bekam, aber eben auch als große Bilderbücher. Und haben diese Bücher auf dem DJT präsentiert und in diesem Buch kommen die SGB 8 Ultras vor. Ich konnte es überhaupt nicht glauben, ja, weil das hat, also das ist eine Gin-Tonic-Idee von Christian Brüninghoff, Julian Lagemann und mir. Mal so, ah, okay, was können wir machen hier so als Nerds und warum ist eigentlich, sind so viele nicht so SGB 8 Nerds wie wir? Und da haben wir diesen informellen Fanclub für das 8. Sozialgesetzbuch gegründet und das ist jetzt Teil der Szene, also weniger als ein Jahr später. Und ich habe mich riesig gefreut über alle, die ich mit dem Shirt aus unserem Shop dazu auf dem DOTT habe rumlaufen sehen, dachte, hä? Also, das ist ja nichts. Also, wir verdienen damit kein Geld. Wir haben den Shop aufgesetzt zum Selbstkostenpreis und reden da immer mal wieder drüber. Das ist jetzt kein Verein mit Vorstand und Co., sondern eher ein Zeichen, dass wir glauben, dass wir keinen erhöhten Regelungsbedarf haben, sondern einen Umsetzungsbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe. Das ist jetzt kein sexy Thema. Und dann aber Leute zu sehen, die sagen, yes, ich bin auch ein SGB 8 Ultra. Das hat mich völlig umgehauen. Und wir verlinken euch den Shop auch nochmal in den Shownotes, falls ihr Bock habt, auch überall Flagge und Fahne zu zeigen dafür, dass Kinder- und Jugendhilfe einfach nicht nur das größte Arbeitsfeld in Deutschland ist. Die meisten Menschen in Deutschland arbeiten in der Kinder- und Jugendhilfe, wenn man die Kita dazu zählt, sondern es ist einfach auch was, wofür es sich lohnt zu kämpfen.
Also das T-Shirt war auf jeden Fall ein riesiger Gesprächsöffner. Das muss man einfach sagen, wenn man damit rumgelaufen ist, wurde ich wirklich oft angesprochen. Anna, wir haben aber auch unsere T-Shirts verteilt, unsere Team Berufsjugendlich-Shirts. Wir hatten es ja in einer der letzten Folgen auch verlost sozusagen und Yvonne, Konzi und Fabian gehören jetzt dazu zum Team Berufsjugendlich. Es war wirklich schön rumzulaufen und zu sehen, dass dann da Leute mit einem Berufsjugendlich-Shirt ja, am Stand stehen oder rumlaufen, was nicht du bist oder was nicht ich bin. Das war schön. Und weil uns so viele auch darauf angesprochen haben, wie können sie diese T-Shirts denn erwerben? Wir versuchen gerade eine Möglichkeit zu finden, die Shirts auch bestellbar zu machen und einen Shop aufzusetzen. Die sind einfach im Moment noch sehr teuer, aber wir haben da Ideen und versuchen Möglichkeiten zu finden. Bald mehr dazu. Die kommunale Jugendarbeit steht massiv unter Druck. Ein Thema, was wir nicht auch erst jetzt neu einführen. Wir sprechen darüber fast in jeder Podcast-Folge. Und es gibt leider auch wenig Gründe, nicht mehr darüber zu sprechen. Und deshalb wollen wir auch in dieser Folge den Fokus auf eine ganz besondere Herausforderung in der Jugendarbeit legen, nämlich die dauerhafte Finanzierung von Orten autonomer Jugendarbeit. In strukturschwachen Regionen fundamental wichtig, zum Beispiel ländliche Gebiete in den ostdeutschen Bundesländern. Kleine Erinnerung, dort gibt es kaum bis keine Verbände. Dort werden die zivilgesellschaftlichen Strukturen von engagierten und ganz mutigen Menschen getragen, die sich zum Beispiel alte Industriegelände aneignen, Vereine, GmbHs gründen, in mühevoller Kleinstarbeit mit ganz viel Eigenleistung diese Orte eben zu Jugendorten machen. Und ein Beispiel dafür ist die alte Spitzenfabrik in Grimma in Sachsen, unweit von Leipzig. Und Tobias Botokart ist Sozialarbeiter bei YOPE, dem Träger der alten Spitzenfabrik, und er erklärt uns, was da so los ist.
Die alte Spitzenfabrik in Grimma ist eine alte Fabrikruine, die sich im Rahmen des Projektes Dorf der Jugend gemeinsam mit Jugendlichen angeeignet wurde und die im ländlichen Raum von Sachsen einen alternativen Freiraum darstellt, der gemeinsam mit ja, jungen Menschen genutzt werden kann. Es gibt dort eine Mini-Ramp im Garten, es gibt einen öffentlich nutzbaren Grillplatz, den einzigen in unserer kleinen sächsischen Stadt. Ja, es gibt ein Containercafé, was von Ehrenamtlichen und auch von Jugendlichen betrieben wird. Und wir nutzen das Gelände, um gemeinsam mit unseren Sozialarbeiterinnen Jugendhilfeleistungen anzubieten und nutzen dafür das Gelände.
Für mich klingt das nach zwei Dingen, die für junge Menschen besonders wichtig sind. Freiräume für die eigene Entwicklung und Entfaltung, das ist super wichtig. Und aber auch eine Gegenkultur zu schaffen zum immer mainstreamiger werdenden Rechtsextremismus. In Grimma holte die AfD bei den Bundestagswahlen 41%. Das prägt eine Region und das in der Nähe von Leipzig. Und auch Leipzig ist ja bei weitem nicht mehr so links, wie es war. Und der Punkt ist aber der, es gibt kaum öffentliche Förderung für diese Orte. Und trotzdem sind diese Orte, oder genau deshalb sind sie so notwendig. Und jetzt kann man sagen, ihr, liebe Hörerinnen, werdet es auch sagen, na ja, aber das geht uns ja allen gerade so. Vielen Trägern geht's so, wir haben alle kein Geld, wir strugglen alle. Ja, stimmt. Stimmt, das stimmt. Das geht vielen Trägern gerade so. Wir möchten hier im Podcast immer wieder sichtbar machen, wie sich Jugendarbeit kreativ aufstellt, um sich nicht einfach diesem vermeintlichen Schicksal zu ergeben. Ne? Bei allem, was da an Gegenwind kommt, Politik, die nicht kooperiert, Verwaltung, die sich querstellt, eine Zivilgesellschaft, die zu großen Teilen undemokratische oder rechtsextremistische Parteien wählt. Also das darf uns nicht davon abhalten, dran zu bleiben und für das einzustehen, woran wir glauben. Und wir dürfen uns da diesem Schicksal nicht einfach ergeben. Es ist komplexer. Tobias hat eine Spendenkampagne gestartet, die uns auf Instagram aufgefallen ist. Und ich habe Tobias auch in Leipzig beim DJHT getroffen. Die kam mit dem Fahrrad, glaube ich, tatsächlich, weil Grimma so um die Ecke liegt. Und dann dachte ich mir, diese Kampagne und überhaupt diese Idee, was da in der alten Spitzenfabrik so los ist in Grimma, das könnte auch für euch spannend sein.
Damit wir im ländlichen Raum weiterhin ein Ort sein können, an dem Jugendliche Handlungsfähigkeit erlernen können und der einfach eine Alternative zu den anderen, rudimentär vorhandenen Angeboten darstellt, machen wir aktuell eine große Fundraising-Kampagne, da wir Schwierigkeiten haben, die monatlichen Kosten aufzubringen, und da jetzt auch unsere finanziellen Mittel langsam aufgebraucht sind. Das bedeutet Strom, Wasser, die Betriebskosten für Reparaturen, da es eine alte Fabrikruine ist, geht auch Haufen ständig kaputt. Unser Hausmeister und eine Mitarbeiterin, die sich um die ganze Netzwerkarbeit vor Ort kümmert, die Gemeinwesenarbeit pflegt, und alles rund um die Spitzenfabrik organisiert. Und andererseits benötigen wir die Baukosten, um die Fabrik endlich in Betrieb nehmen zu können, da wir aktuell nur das Außengelände bespielen können und das natürlich nur im Sommer bei gutem Wetter. Und deswegen brauchen wir eure Unterstützung. Klickt auf unsere Kampagnenseite, auf unsere Instagram-Auftritte und unsere Profile. Schaut einfach vorbei, unterstützt uns. Wir würden uns sehr, sehr freuen, damit einfach Subkultur und Jugendarbeit im ländlichen Raum weiter existieren kann. Danke.
Wir verlinken euch die Kampagne natürlich in den Shownotes und schaut auch ruhig mal bei Instagram rein. Jugendarbeit ohne Solidarität ist keine Jugendarbeit.
Vor wenigen Tagen ist die neue Trendstudie Jugend in Deutschland von Simon Schnetzer, Kilian Hampel und Klaus Hurlmann erschienen. Wir haben in früheren Folgen immer wieder darüber gesprochen, wie schwierig wir die mediale Berichterstattung über Jugendstudien finden und was sich alles Jugendstudie schimpft und wie diese Berichterstattung zu einem schon auch sehr verkürzten und unterkomplexen Blick auf junge Menschen führt, auch wenn die Studien in Teilen, muss man sagen, gut gemacht sind und auch sicher interessante und valide Ergebnisse hervorbringen. Aber Jendrik, wir machen uns ja auch immer wieder so ein bisschen lustig darüber, so, noch eine Studie, noch eine Studie. Und die Frage ist ja auch, ne, wie bei den SGB 8 Ultras, was müssen wir denn noch alles wissen, damit wir endlich ins Handeln kommen? Und ich habe mich mit Kilian Hampel deshalb getroffen, einem der Autoren dieser Trendstudie Jugend in Deutschland. Wir haben uns in Berlin auf einen Kaffee getroffen, um uns auszutauschen. Und ich habe mit ihm mal darüber gesprochen, was denn wirklich Neues in seiner Studie steht und was er darüber denkt, welches Jugendbild in den Medien erzeugt wird. Am Dienstag ist eure neue Trendstudie Jugend in Deutschland erschienen, die du gemeinsam mit Simon Schnetzer und Klaus Hurlmann jährlich inzwischen herausgibst. Ich sehe da ja so bestimmte Kontinuitäten, Kilian. Also es gibt Themen, die da irgendwie immer auftauchen. Deshalb meine erste Frage an dich: Was sind denn die drei neuesten Erkenntnisse aus eurer neuen Trendstudie?
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Also erstmal ist es so, wie du selber sagst, ja, es ist eine Trendstudie und wir versuchen da Trends abzubilden und wissenschaftliche Fragen immer wieder zu abzubilden und immer wieder auch die jungen Menschen dann danach zu fragen, um auch Trends entwickeln zu können. Es ist nicht so leicht, was komplett Neues immer reinzubringen. Das machen wir je nach gesellschaftlicher Entwicklung, nach politischen Faktoren. Aber grundsätzlich ist natürlich da Trends, die wir da abbilden. Was wir neu sehen, ist erstmal, was ja auch jetzt in Headlines war, ist eine Solidarität der Jungen gegenüber den Älteren. Da können wir gerne darüber diskutieren, was es genau bedeutet. Aber wir sagen, junge Menschen von sich aus, sie sind gegen Erhöhung der Rentenbeiträge. Sie sind ge dagegen, dass ältere Menschen länger arbeiten müssen, um das Rentensystem zu entlasten, auch die Arbeitswelt zu entlasten. Sie sind aber auch selber dafür, dass der Bundeszuschuss für Rentenausgaben gesteigert wird, sind aber auch, und das ist der nächste Punkt, deswegen solidarisch, selber auch bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Also eigentlich in allem sehr positiv. Jetzt könnten Kritiker sagen oder KritikerInnen sagen, es ist ja vielleicht ein bisschen naiv, weil so wird das Rentensystem nicht laufen in der Zukunft. Es ist trotzdem bei uns so die Hauptmessage, da sind sie sehr solidarisch, erwarten sich da aber auch sehr viel von der Zukunft und erwarten da hoffentlich auch was. Der zweite große Punkt, der, denke ich, überraschend ist oder neu ist, ist bei uns Thema Smartphone, KI-Nutzung, dass immer mehr das Kritische auch zunimmt, dass junge Menschen von sich aus sagen, sie brauchen das, Aber gerade diese Abhängigkeit, die wird immer kritischer gesehen. Gerade sie haben wenig Vertrauen in die Entscheidungen, die von KI getroffen werden. Sie benutzen ChatGPT, sind aber gerade die SchülerInnen extrem belastet, weil sie das Gefühl haben, ihre eigenen Leistungen werden dadurch geschmälert und die Vergleichbarkeit ist nicht mehr so ganz richtig. Das sind so große Überraschungen, würde ich sagen.
Aber das ist ja total interessant, weil sich vor allen Dingen an den letzten Punkt, den du gerade genannt hast, auch bestimmte, sagen wir mal, politische Forderungen aus bestimmten politischen Ecken anschließen lassen. Ich erinnere an das Social-Media-Verbot, das in Australien nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt wurde. Und auch, glaube ich, wenn man sich hier gerade die politische Lage anguckt, hier auch von einigen neuen Akteurinnen in der Regierung gefordert wird, ist ja ein bisschen paradox. Also wir sehen, dass junge Menschen das für sich selber so einschätzen, aber heißt es auch, dass sie gleichzeitig verlangen, dass der Staat oder dass irgendjemand sie darin einschränkt? Also bitte nehmt uns TikTok weg.
Ja, wir haben auch konkret nach dem Social-Media-Verbot gefragt, gerade aufgrund dieses australischen Beispiels. Ist ja jetzt gerade auch sehr herumgeistert, aber auch die Umsetzung herumgeistert, weil viele sagen, auch die in Deutschland dafür wären, sagen, wie könnten wir das überhaupt dann gewährleisten? Wie kann das auch dann passieren, ohne eine Parallelgesellschaft entstehen zu lassen? Junge Menschen sagen zu 47% tatsächlich, dass sie selber bei Smartphones sagen, dass ohne die Smartphones ihr Leben nicht mehr funktionieren würde. Also die Abhängigkeit, die wird ganz klar offen dargelegt. Wir haben ein Drittel, die sagen, sie sind süchtig. Also 34% sagen, mein Nutzungsverhalten könnte ich selber als Sucht bezeichnen. Das sagen 34%. Das ist schon gefährlich. Für ein Social Media Verbot ist trotzdem nicht die Mehrheit. Das sind weniger. Also es ist deutlich so, dass sie deswegen sagen, sie wünschen sich eher Digitalkompetenzen. Sind wir bei dem Thema. Sie erwarten viel mehr von Bildung. Sie erwarten aber auch gleichzeitig, dass die Lehrkräfte und diejenigen, mit denen sie arbeiten, auch deutlich mehr verstehen. Sie haben sehr viele Fragen, gerade Thema Fake News, sind verunsichert, auch was die politischen Inhalte angeht, weil sie sich dort so weiterbilden. Auch, weil sie, wem sage ich das, wenn ich dir das erzähle, weil sie in den letzten Jahren so ins Digitale getrieben wurden, natürlich auch durch die Corona-Pandemie, dass sie selber das Gefühl haben, jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir uns da auch irgendwie weiterbilden. Also sie sind voll gewillt. Ein Verbot, das wollen die wenigsten. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich fände es extrem schade, wenn das die letzte Instanz wäre, weil dann haben wir auf der Zwischenebene komplett versagt. Ne? Also ich denke, das so geht es dir ähnlich bei dem Thema.
Ja, weil da geht es ja immer darum, dass man einfache Lösungen für sehr komplexe Fragen findet und deshalb auch für mich eine ganz spannende Zahl, die ich in eurer Studie gelesen habe. 60% der jungen Menschen, die ihr befragt habt, sind optimistisch, was so ihre eigene Zukunft angeht. Und obwohl wir doch auch darüber sprechen, dass gleichzeitig so globale Krisen eine große Rolle für ein gutes Aufwachsen spielen. Wie erklärst du dir das? Woran liegt das, dass das so irgendwie sich gegenübersteht?
Ja, also es sind 60%, die mit ihrem eigenen Leben derzeit sehr zufrieden sind oder generell zufrieden sind. Wir haben 65 sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr, die sagen, die in den nächsten 2 Jahren erwarten sie eine deutliche Verbesserung dieses eigenen Lebens. Also das ist eine sehr, sehr positive Einschätzung. Und das haben wir natürlich auch herausgestellt. Das wurde jetzt auch zum Glück, sagen wir auch medial so aufgenommen. Es ist ein Grund zum Optimismus da bei jungen Menschen. Gleichzeitig, du hast angesprochen, ist die Diskrepanz enorm zwischen dieser persönlichen Erwartung. Meine persönliche Zukunft wird gut, aber gesellschaftlich geht da gerade trotzdem gefühlt alles den Bach runter. Das nehmen auch junge Menschen so wahr weiterhin. Das ist eine Diskrepanz, die wir sehen. Gesellschaftlich erwarten sie, dass die wirtschaftliche Situation sich in den nächsten Jahren nicht verbessert, dass die Kriege weiterhin Einzug gewähren, dass ja auch die spaltende Gesellschaft vorangeht, leider politische Verhältnisse nicht besser werden. Da ist extremer Pessimismus. Persönlich von der eigenen Situation erwartet man sehr viel. Da gibt es verschiedene Erklärungsgründe. Der eine ist dieser Begriff des jugendtypischen Optimismus, den wir auch nutzen müssen, der vielleicht auch gut ist in der Hinsicht, dass Jugendliche positiv an seine Zukunft herangehen. Wir schreiben in der Studie, auch Klaus Hugelmann hat es sehr, sehr klar pointiert gesagt, wenn dieser Optimismus irgendwann verloren ginge und beide Bereiche ins Negative abdriften, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Weil dann hat der eine, dann hat diese gesellschaftliche Stimmungslage, über die man diskutieren kann, ob sie wirklich so schlimm ist, ob die wirklich die Zukunft so schlecht ausschaut gesellschaftlich. Aber wenn die irgendwann Überhand nimmt und dann auch das Persönliche so angreift, dann kriegen wir riesige Probleme. Wir sehen aber eben, gerade im Vergleich der letzten Jahre, wir sind in der Trendstudie, dass sich diese persönliche Zufriedenheit, die war auf einem absoluten absteigenden Ast, gerade mit finanzieller Lage, beruflichen Chancen, haben immer mehr gesagt, es wird schon immer schlechter. Das ist jetzt, hat sich stabilisiert. Es ist nicht mehr rein linear nach unten, sondern es scheint sich jetzt zu erholen. Hoffen natürlich jetzt schon aufs nächste Jahr, dass wir da vielleicht dann sogar einen Trend in die andere Richtung sehen. Jetzt hat sich stabilisiert, aber die Diskrepanz ist vorhanden und ich glaube, um die geht es dann auch. Ja.
Und es ist ja total interessant, weil es auch darum geht, wer aus welcher Lebenslage heraus sich überhaupt erlauben kann, Optimismus zu entwickeln oder für sich einen eigenen Aufstieg zu planen oder überhaupt darüber träumen zu können. Und jetzt als Forscher könnt ihr drei euch natürlich auf eine bestimmte analysierende Position zurückziehen. Und das ist auch völlig richtig, weil auch das Operationalisieren ist ja auch ein Job von mir in der Sicht. Aber mein Eindruck, und es ist auch kein Geheimnis, dass ich das kritisch sehe, ist, dass Forschungsergebnisse zu den Lebenswelten junger Menschen, wir haben ja gerade jede Woche gefühlt irgendeine Jugendstudie, die können noch so differenziert sein. Medial werden sie skandalisiert, es geht um reißerische Schlagzeilen, die eben auch die Komplexität rausnehmen, irgendwas verkürzen. Und das wiederum, diese Schlagzeilen haben einen Einfluss darauf, wie Medien, Politik und Gesellschaft wiederum junge Menschen wahrnehmen und auf die Jugend blicken, nämlich dann gar nicht so differenziert. Und wir in der Jugendlobby müssen es dann wieder gerade rücken. Ja. Also, du verstehst das, dass das natürlich, das ist jetzt keine Kritik an der Forschung an sich, sondern eine Frage, wie gehen wir mit solchen Ergebnissen um und müssen wir dann wieder irgendwas gerade rücken, weil eben Menschen in Medien was verkürzt wahrgenommen haben. Wie denkst du denn über diese Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie nach?
Ja, dieser Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger, weil diese Aufmerksamkeitsökonomie, die besteht. Und natürlich haben wir selber damit zu kämpfen. Die Studie finanziert sich selber durch den Verkauf der Studie. Das heißt, man kann nachsagen natürlich, ihr müsst die Studie verkaufen, dass ihr überhaupt neue Studie produzieren könnt. Das stimmt natürlich zum einen. Wir sind froh, dass sie sich jetzt inzwischen selber trägt, dass man dann nicht mehr reinstecken muss. Eine Studie zu erstellen kostet. Wir sind da seit einem Jahr dran. Weil an die Datenhebung ist natürlich alles auch Faktoren. Auch die ganze Pressearbeit natürlich. Das geschieht nicht von selbst. Trotzdem ist es natürlich, liegt es mir auch im Argen, gerade wenn ich die letzte Studie anschaue von 2024, wo ja wir als eine der ersten Studien dann auch zumindest diesen Anführungsstrichen Rechtsruck, zumindest diese Bewegung gesehen haben, dass junge Menschen da sich zum Teil der AfD eben zuwenden, wo dann aber sehr oft dann, wir haben eine Studie vorgelegt letztes Jahr und die Hauptheadline war, junge Menschen wählen die AfD.
Ja, genau.
Oder 22% der jungen Menschen wählen die AfD, was auch nicht stimmt. Selbst das haben wir wissenschaftlich eingeordnet. Das sind 22% von denen, die wählen würden, wie eine Sonntagsfrage funktioniert. Das sind wir jetzt im Politikwissenschaftlichen drin. Aber allein das wurde verkürzt wiedergegeben. Und natürlich, das ist das täglich Brot, mit dem man zu tun hat. Es nervt ungemein, wenn Sachen so verkürzt wiedergegeben werden. Gleichzeitig wären wir natürlich ohne eine Medienaufmerksamkeit überhaupt nicht da, wo wir jetzt stünden. Und natürlich muss man das dann auch irgendwie wertschätzen, dass überhaupt über solche Themen geredet wird. Unsere Akzente sind zu 100%, ich hoffe, da sind wir einer Meinung, dass wir euch natürlich da einbinden müssen, dass auch wir versuchen, diese Ergebnisse, auch wenn sie auf einer Meta-Analyse, auf einer Meta-Ebene sind, was unsere Studie nun mal ist, es sind 100 Seiten, die über 2000 junge Menschen befragten gehen, die in allen Lebenssituationen sind, wo wir versuchen, so tief reinzugehen, wie es geht, aber es geht nicht immer. Man kann eben nicht immer auf die individuelle Ebene reingehen, dass wir trotzdem versuchen, das dann zu schaffen. Wir haben bei dieser Studie jetzt versucht, mit neben der Hauptbefragung 5 großen Schulen zusammenzuarbeiten in ganz Deutschland, verschiedene Schulen auch, mit denen wir die Befragung zusätzlich durchgeführt haben. Eine war auch jetzt bei dem Bericht in den Tagesthemen drin, hier in Berlin. Die haben die Befragung ausgefüllt, die SchülerInnen der 9. und 10. Klasse dann. Da haben wir die Ergebnisse verglichen mit unseren Ergebnissen, sind da Unterschiede, sind mit denen in Workshops gegangen, mit den LehrerInnen, auch mit dem Rektorat tatsächlich und haben das so ein bisschen abgeglichen. Wir haben im Zuge auch der Studienerstellung natürlich immer versucht, junge Menschen da reinzunehmen, ist auch das Motto, dazu beteiligen. Der Fragebogen wird konzipiert mit jungen Menschen. Das heißt, wir erstellen einen Fragebogen, machen einen Pre-Test, fragen junge Menschen, versteht ihr da was? Ist irgendwas unklar? Aber natürlich in der Ausgestaltung, da stimme ich dir komplett zu, muss man auch viel mehr auch diese vorhandene Jugendlobby damit reinziehen. Und das ist auch auch mein persönliches Anliegen. Es gibt wunderbare Ansätze, die gestärkt werden müssen. Man muss da nicht, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Rad komplett neu erfinden. Man sollte da eigentlich die Ansätze, die es gibt, stärken. Ich sehe es eher so, dass wir hoffen, dass wir auch mit unseren Studien auf bestimmte Themen noch mehr Aufmerksamkeit lenken können und dann die Treiber und Akteure und Akteurinnen, die dann in diesen Bereichen stehen, dass die das als Signal sehen, sich jetzt zu melden und sagen, hier sind wir, let's go, let's do it. Ja. Und wir schaffen es in der Studie nicht, das ist auch mein persönlicher Kritikpunkt, wir schaffen es nicht immer, alle diese Treiber aufzudecken, weil es gibt eben diese bestimmte Metaebene, aber es gibt diese Treiber und auf die müssen wir dann lenken. Und das ist jetzt hoffentlich der Diskurs, den wir jetzt diese Woche angezündet haben, so ein bisschen, und der hoffentlich dann auch ins Rollen kommt. Das ist natürlich auch unser Wunsch, dass sich da was verändert.
Mein Job ist ja, und die Hörerinnen wissen das, so viele Jugendstudien wie möglich zu lesen, auch das, was sich Jugendstudie schimpft, und dann, wir sind ja beide Wissenschaftlerinnen, irgendwie eigentlich gar nicht Studie genannt werden darf, aber ich lese diese Ergebnisse zusammen, und deshalb, ich bin froh, dass ihr dazu forscht und dass ich es dann irgendwie deuten darf, aber deshalb, ne, ich glaube, da teilen wir auch ein Ansinnen, da das auch anders nochmal operationalisieren zu können, aber euer Job ist nicht, politische Empfehlungen zu geben, und das finde ich auch völlig in Ordnung. Trotzdem frage ich dich jetzt, Kilian, am Schluss, kannst du mir aus eurer Studie einen Punkt mitgeben, beziehungsweise unseren HörerInnen mitgeben? Einen Punkt aus der Studie, wo du sagst, da solltet ihr aus jugendpolitischer Sicht nochmal drauf gucken und Handlungen daraus ableiten.
Ein Punkt, der wirklich immer wieder vorkommt, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist das Thema Zukunftsvision und Rentensystem. Dass viele junge Menschen sagen, lohnt es sich überhaupt noch zu arbeiten auf dem Weg in die Arbeitswelt mit der aktuellen Situation? 11% sagen, dass sie später mal genügend abgesichert sein werden. 20% glauben, dass der Staat dafür überhaupt aufkommen kann. Und wenn ich irgendwas mitgeben kann, und das war ein großer Punkt, und er ist sehr, sehr breit, es betrifft verschiedene Akteure, aber es wird darum gehen, die Zukunft zu schaffen, dass es sich lohnt, erstmal in die Schule zu gehen, danach eine Ausbildung zu starten und die Ausbildung weiterzugehen und dann wirklich zu arbeiten. Weil auch in den Workshops, die wir geführt haben, viele junge Menschen sagen, ich werde am Ende meines Lebens so wenig Geld bekommen, Thema Work-Life-Balance, die will ich nicht in 50 Jahren haben, wenn ich eh kein Geld mehr habe, sondern die brauche ich dann jetzt. Und da schimpfen wir sehr oft über die faule Jugend, das ist so ein Faulheitsmotiv, das da verstanden wird. Wenn ich eine Sache mitgeben würde, ist es, nehmt die da ernst. Natürlich, das macht ihr bereits, aber zeigt ihnen vor allem, dass es so lebenswert ist. Und da muss man auch auf die positiven Seiten, die es bereits gibt, zeigen und andererseits absolute Missstände offenlegen. Ich hoffe, wir machen das in unserer Studie, und ja, das ist so mein Aspekt.
Kilian, vielen Dank. Apropos Work-Life-Balance. Wir bestellen uns jetzt einfach noch einen Kaffee und reden noch eine Runde.
Ich freue mich drauf. Danke, Anna.
Ja, das war ein echt guter und offener Austausch mit Kilian davor, vor diesem Interview und danach auch nochmal. Und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft immer wieder gemeinsam auf diese Fragestellung schauen werden, weil es ja auch darum geht, dass wir in der sozusagen Praxisbubble selbstkritisch sind, aber eben auch die Forschung selbstkritisch auf sich schaut. Jendrik, was denkst du denn so über das, was du gerade gehört hast?
Ja, mich bewegt vor allem das Thema künstliche Intelligenz, was er da ja auch anspricht, und die Angst, dass eigene Leistungen auf einmal nicht mehr wertgeschätzt wird. Ich erlebe das ja auch in den eigenen Bezügen, dass KI mittlerweile für ganz viele Sachen verwendet wird. Wir können gar nicht mehr unterscheiden, ob Präsentationen und Texte selbst verfasst sind oder mit Hilfe von einer KI. Und ist das eigentlich schlimm? Was bedeutet es eigentlich, die eigene Leistung? Was wollen wir als Gesellschaft? Ein sehr großes Thema, für das wir jetzt keine Zeit haben, ist auch eine ethische Perspektive drin. Aber das hat mich irgendwie besonders angesprochen. Und das irgendwie so über allem steht, ich finde es erstaunlich, dass junge Menschen trotzdem insgesamt noch positiv auf die Zukunft blicken, bei all den Sorgen und Themen, die es trotzdem gibt. Mentale Gesundheit ist auch ein Thema in den letzten Jahren ja auch immer gewesen. Mehr als die Hälfte der Befragten, 51%, leiden unter Stress und 36% fühlen sich regelmäßig erschöpft. 17% empfinden sogar Hilflosigkeit. Also die Zahlen sind dort nach wie vor hoch, ein sehr großes Thema. Ebenso wie die finanzielle Unsicherheit, die viele junge Menschen belastet. 65% sorgen sich um Inflation, 54% um hohe Wohnkosten. Das Thema Altersarmut ist dabei. Ich habe am Wochenende erst noch ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, der wirklich kurz davor ist, so seine Wohnung zu verlieren. Also es sind die Themen der Menschen. Klimawandel, ein Thema, was, ja, ich habe das Gefühl, ist gerade nicht wirklich oben auf, so an allen Ecken, wird aber trotzdem fast die Hälfte der Befragten sorgen sich darum, um den Klimawandel, und sind sogar der Meinung, dass in Deutschland nicht genug zum Schutz der Umwelt getan wird. Ja, und trotz all dieser Herausforderungen, die da auch benannt werden, zeigt die junge Generation eine hohe Leistungsbereitschaft. Also von wegen faule Gen Z, was immer überall gesagt wird von manchen Leuten. Nee, eine hohe Leistungsbereitschaft. Und wir empfehlen an dieser Stelle gerne einen anderen Podcast von Kilian Hampel und Ronja Ebeling, Hungry Minds. Auch den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und der bietet eine Perspektive auf junge Menschen, die nochmal anders ist als unsere und doch irgendwie auch ein bisschen ähnlich. Wir biegen ein in die bekannte und hoffentlich auch beliebte Schlusskurve und schauen, was ist denn in den nächsten 2 Wochen eigentlich bei uns dran. Wir steuern ja auf Pfingsten zu, für die Leute, für die das relevant ist. entsprechend. Und ich freue mich jetzt erstmal auf ein langes Himmelfahrtswochenende, was ja auch vorher noch kommt. Also die Wochen der Feiertage fangen jetzt so langsam an. Mache viele private Sachen. Ich habe endlich einen Kleiderschrank, muss ich ja mal sagen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe ja meine Klamotten im Moment noch in so einem 16er Kallax-Regal drin. Und wenn ich dann Besuch habe, dann spanne ich da so eine Decke davor, damit es sich so unordentlich aussieht. Also das ist so mein Provisorium seit 2,5 Jahren. Und dafür muss man eine Straße absperren, damit der Lieferservice kommt. Und das ist in Essen wirklich ein Ding. Darf man nicht. Das heißt, ich muss jetzt genau gucken, welchen Parkplatz blockiere ich bis Mittwoch, damit da dann der Lieferwagen stehen kann und so weiter. Wir haben uns jetzt mit den NachbarInnen abgesprochen. Also das ist so das, was mich diese Woche bewegen
Ich
wird.
sag mal toi, toi, toi.
Ja, vielen Dank. Ich werde dann in der nächsten Folge darüber berichten und wahrscheinlich sprechen mich die Leute dann.
Sonderfolge Kleiderschrank.
Ja, und dann wird es ja so sein, als ich das mit meinem Weisheitszahn berichtet habe, haben die Leute auch gefragt, wie geht's deinem Zahn? Und jetzt werde ich wahrscheinlich gefragt, ist der Schrank denn aufgebaut? Hoffentlich auch noch zu den inhaltlichen Themen. Ansonsten noch ein paar kleinere Termine mit dem evangelischen Büro, Vorstandssitzungen, aber wenig Außentermine. Ich kann einfach mal zu Hause sein, morgens hier aufwachen und abends hier ins Bett gehen. Darauf freue ich mich.
Ja, heute ist Sonntag. Ich fahre morgen, also Montag, nach Freiburg, wo ich mit den Leitungen der bischöflichen Jugendämter darüber spreche, wo denn jugendpolitische Ansatzpunkte in der neuen Bundesregierung zu finden sind. Danach ist für andere Leute, für dich, langes Wochenende. Ich muss arbeiten und Termine vorbereiten, unter anderem meine Lehre an der SRH, University of Applied Sciences in Hamm. Da geht es wieder um das Thema Partizipation als Methode der sozialen Arbeit. Ich habe eine Doppelsitzung als Beisitzerin bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn. Ja, und dann ist irgendwie auch schon wieder Pfingsten und dann erscheint auch schon direkt unsere nächste Folge, Folge 38. Achtung, die Folge erscheint an Pfingstmontag, einem Feiertag. Vielleicht dann irgendwie auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen auszuschlafen, zum Frühstück die neue Folge berufsjugendlich zu hören. Am 9. Juni erscheint diese Folge. Passt bis dahin gut auf euch auf und habt einen schönen, ja, kann man schon Frühling sagen. Hier ist es gerade bitterkalt. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Wir freuen uns über eure Bewertungen, eure Sterne, eure Kommentare und eure Rückmeldungen. Und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.